Radio 1.
Nichts scheint schwieriger zu sein, als sich richtig und gesund zu ernähren. Kein Zucker, kein Fleisch oder wenig Fleisch, viel Gemüse auf jeden Fall, mindestens 30 Gramm Ballaststoffe. Wer Sport treibt, der braucht viele Proteine. Aber die bitte dann auch aus pflanzlichen Produkten. Probiotische Lebensmittel sind gut für den Darm, ungesättigte Fettsäuren gut fürs Herz. Also ich könnte jetzt unendlich so weitermachen. All diese guten Ratschläge überfordern uns nicht nur, sondern wir werden durch die Lebensmittelindustrie dadurch auch manipuliert. Und was auf unserem Teller liegen darf, das ist längst zum Kulturkampf geworden, sagt Chris Medmann, Chef von Foodwatch, der uns das schlechte Gewissen mit einem neuen Buch austreiben will. Bad Food, wie wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen, heißt es. Und darüber spreche ich mit ihm. Einen schönen guten Tag, Herr Medmann.
Ja, guten Tag.
Ernährungsbedingte Krankheiten kosten Deutschland mehr als 200 Milliarden Euro pro Jahr. Jeder sechste Todesfall in Europa geht auf unausgewogene Ernährung zurück. Also das sind zwei erschreckende Fakten, mit denen Sie in Ihrem Buch warnen, warum es auch wichtig ist, sich über gute Ernährung Gedanken zu machen. Aber warum gelingt uns das nicht, richtig zu essen?
Das liegt an dem großen Einfluss der Lebensmittelindustrie auf das, was wir so im Leben, im Supermarkt oder eben auch beim Essen vorfinden. Das sind ganz oft Produkte, die sind darauf optimiert, dass wir immer mehr davon essen. Da sitzen Leute in Laboren und tüfteln das aus, wie sie Zucker, Fett und Salz so kombinieren, dass wir gar nicht anders können. Und hinterher sitzen wir dann da und fühlen uns schlecht. Und das ist der Grund, warum ich dieses Buch schreiben wollte, weil es mich fertig macht, wie viele Leute mit einem schlechten Gewissen beim Essen rumlaufen und immer denken, ach, ich müsste das doch anders machen und das nicht hinbekommen. Und das liegt aber nicht an Ihnen, sondern es liegt einfach daran, dass wir einer milliardenschweren Industrie gegenüberstehen, die das ziemlich gut im Griff hat.
Aber warum macht die Lebensmittelindustrie das? Warum verkauft sie uns ungesunde Lebensmittel als gesund?
Erstmal ist die Marge einfach groß, damit kann man Geld verdienen und natürlich kann das ja auch kaum jemand so richtig nachvollziehen. Also ich gehe ja nicht einkaufen, also natürlich, jetzt kommt der Einwand, das steht ja alles da hinten drauf auf dem Produkt, aber ich gehe ja nicht einkaufen, wie ich einen Versicherungsvertrag abschließe. Oft kann ich das ja ohne Brille gar nicht lesen. Das ist eine, ich würde sagen, strukturelle Überforderung, dass ich den Einkauf am Ende so mache, wie ich ihn wirklich will. Ich bin ja überfordert von tausenden Produkten, die mich alle bunt anlächeln. Da kann ich den Überblick gar nicht behalten.
Du bist, was du isst, lautet die Überschrift eines Kapitels in Ihrem Buch. Wie identitätsstiftend ist denn das, was auf unserem Teller liegt und wie emotional unsere Entscheidung, was wir dann einkaufen?
Ich glaube, ganz viel von uns hat damit zu tun, wer wir gern sein wollen, wie wir essen. Also wir drücken damit ja auch Wertvorstellungen aus. Also es fängt dann an, Leute, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, die haben dazu irgendwie ein emotionales Verhältnis. Dann geht aber auch los die Frage, sag mal, wie geht das eigentlich den Tieren, die das produziert haben? Dann soll es am besten auch noch aus der Region sein. Also da werden ja ganz viele moralische Ansprüche an uns gestellt, die, glaube ich, eigentlich auch uns überfordern. Das können wir nicht schaffen. Und deswegen ist es aber auch so leicht, dass wir uns über Essen so aufregen. Weil wir sowieso schon immer so ein bisschen das Gefühl haben, wir machen es nicht ganz richtig. Und wenn dann auch noch irgendjemand kommt mit dem erhobenen Zeigefinger oder uns sagt, nee, das nicht oder das hier wollen wir dir jetzt verbieten, dann gehen die Emotionen noch schnell hoch.
Und über diese Emotionalität lassen sich dann eben auch die Dinge verkaufen. Also wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen aus dem Supermarkt, ganz viele Produkte werden aktuell damit beworben, dass sie proteinreich seien. Joghurts, ja. Shakes, Müsli, selbst Nudeln gibt es mittlerweile als Protein. Nudeln ja. Schmecken übrigens überhaupt nicht. Welcher Mechanismus steckt dahinter?
Das ist total perfide, weil die müssen da gar nicht mehr draufschreiben als irgendwie Proteine. Dann denken wir alle schon, das ist super. Und das kommt daher, dass es ein Heer an Influencern in den sozialen Medien gibt inzwischen, die diesen Proteintrend rauf und runter bewerben. Und das ist uns irgendwie in die Köpfe gesetzt. Und natürlich, ich will jetzt nichts gegen Proteine sagen, das ist alles gut und ein wichtiger Bestandteil der Ernährung und davon sollen wir auf jeden Fall genug essen. Aber viel hilft da auch nicht viel. Und das haben wir jetzt irgendwie alle so im Kopf. Und dann gehe ich einfach nur im Supermarkt an die Kühltheke und sehe, oh ja, Proteinquark oder Proteinjoghurt oder was weiß ich. Was der Hersteller gemacht hat, ist einfach ein bisschen billiges Molke-Eiweiß damit reinkippen. Das kostet denen kaum was und oft kostet das Produkt am Ende aber das Doppelte.
Also wir werden manipuliert, aber dennoch stehen wir Verbraucher ja in der Pflicht. Also in der politischen Diskussion in den vergangenen Jahren geht es immer darum, die Autonomie des Verbrauchers. Der hat die Macht, mit seiner Entscheidung die Lebensmittelindustrie dazu zu bringen, das herzustellen, was wir wirklich brauchen. Aber haben wir diese Macht?
Ich glaube, dass es erstmal eine Arbeitsverweigerung der Politik ist, das immer und immer wieder zu behaupten. Wir müssen das mit dem Einkaufskorb klären, weil ich würde sagen, liebe Politikerinnen und Politiker, dafür wählen wir euch, dass ihr beispielsweise gute Regeln durchsetzt, gegen die Agrarindustrie beispielsweise, wie es den Tieren geht. Dass ihr dafür sorgt, dass in Kinderprodukten nicht zu viel Zucker ist. Dafür seid ihr doch da. Und dann immer nur zu sagen, wir sollen das. Ich glaube, das kann immer mal wieder gelingen, aber es ist ein unnötiger Hürdenlauf für uns. Denn man muss sich ja klar machen, wir stehen als Einzelne einer Industrie gegenüber, die Milliarden um Milliarden in Werbung und Marketing investiert. Und wenn das nichts bringen würde, dann würden die ja so viel Geld auch nicht ausgeben.
Wir sprechen über das neue Buch von Chris Medmann, seines Zeichens Geschäftsführer von Foodwatch. Bad Food heißt dieses Buch. Und Sie schreiben, Herr Medmann, dass Bad Food ein System sei. Wer gehört denn zu diesem System?
Also zu diesem System gehört zuallererst mal die Lebensmittelindustrie, die, ich sag mal jetzt ein bisschen platt vielleicht, sehr viel Geld damit verdient, uns Produkte vorzusetzen und Produkte für selbstverständlich zu gestalten für uns, die uns aber am Ende krank machen und nicht gut tun. Da haben die ein ganzes Arsenal an Tricks und dagegen tut keiner was. Bad Food als System heißt aber auch zunehmend, dass gerade auch Politikerinnen und Politiker von der Rechten das Thema Ernährung für sich entdecken, um die Gesellschaft zu spalten und weiter Empörung, Polarisierung zu schüren. Der Witz ist, dabei geht denen das gar nicht ums Essen, sondern eigentlich nur um den Machtausbau, um Reichweite, um Aufmerksamkeit. Und die Lebensmittelindustrie, die ja sehr mächtig ist, die sitzt irgendwo und freut sich, dass wir wahnsinnig viel über diese Kulturkämpfe diskutieren, aber eigentlich die eigentlichen Fragen gar nicht richtig berühren.
Aber also wem nutzt dieser Kulturkampf denn? Also wenn eine AfD-Chefin Alice Weidel krakeelt, wir lassen uns unser Schnitzel nicht verbieten, oder Bayerns Ministerpräsident Markus Söder regelmäßig in irgendwelche Wurst beißt?
Weil wir uns beim Thema Essen eben so schnell auch persönlich bedroht fühlen in unserem Alltag, emotionalisiert das natürlich schnell. Und das sind dann so Themen wie eben dieses vermeintliche Schnitzelverbot, wo ich eigentlich niemanden kenne, der irgendwo Schnitzel verbieten will. Dieses Schnitzelverbot, das spaltet dann sehr schnell, das riecht einen auf. Und dann reden wir eben nicht mehr darüber, was bräuchte es dann eigentlich, damit wir die Stelle mal so umbauen, dass es den Tieren besser geht. Dann ist man nur noch in diesem Pro-Contra. Das Beliebte, was es ja jetzt inzwischen gibt, Fleisch ist irgendwie rechts. Also wenn ich für Fleisch bin, dann bin ich ein aufrechter Rechter und Tofu ist links. Das ist ja alles absurd und da kommen wir ja der Lösung der Probleme nicht näher.
Aber kann die Politik überhaupt noch eingreifen, ohne Schaden zu nehmen? Weil ich erinnere an das Debakel der Grünen, als sie den Veggie Day in Kantinen einführen wollten. Das ist ganz schön nach hinten losgegangen.
Ja, das ist ganz schön nach hinten losgegangen und deswegen wollte ich auch in diesem Buch aufzeigen, wie diese Mechanismen funktionieren. Und ich glaube, wir alle können einen gewissen Teil dazu beitragen, indem wir nämlich gerade bei so aufsehenerregenden Schlagzeilen und so eindeutigen Wahrheiten dann lieber zweimal hingucken und nicht so schnell auf der Palme sind. Gab jetzt gestern ja die Aufregung darum, dass jetzt auch irgendwie Cola Zero besteuert werden soll mit der neuen Zuckersteuer und alle waren ganz alarmiert. Kam raus, ja, das war eine Idee von mehreren, die man im Finanzministerium halt mal durchdacht hatte. Aber sofort haben gerade die das genutzt, die gar keine Zuckersteuer wollen, um dann am Ende eine Riesenaufregung zu produzieren und alle erstmal richtig auf den Baum zu schicken.
Wer auch zunehmend ein Eingreifen der Politik wieder fordert, ist die Landwirtschaft. Also wir hatten heute früh hier auf Radio 1 ein Interview mit dem Präsident des Landesbauernverbands Brandenburg, der gesagt hat, also jetzt nach diesem Hitzesommer seien wir noch mit einem blauen Auge davon gekommen, aber die Einnahmen reichten oft nicht aus, um die Kosten zu decken. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, die konventionelle Landwirtschaft ist nicht zukunftsfähig. Wie wird sie denn das wieder?
Also es gibt ja wahnsinnig viel Geld. Also ich will nicht den einzelnen Landwirten in Abrede stellen, dass die dich jetzt auch eine harte Zeit haben. Das will ich nicht sagen. Die Sache ist doch nur, die Landwirtschaft bekommt wahnsinnig viel Fördergelder schon jetzt. Aus Brüssel, aus Deutschland, da fließen Milliarden jedes Jahr. Die fließen aber einfach in die falsche Richtung. Jetzt wird ja auch danach gerufen, dass man irgendwie den Agrardiesel wieder günstiger macht. Aber das befeuert den Klimawandel doch nur weiter. Wir müssen ja umbauen in Richtung der ökologischeren Landwirtschaft. Und wenn man das Geld, was sowieso von der Politik schon in die Landwirtschaft fließt, endlich mal daran knüpfen würde zu sagen, okay Leute, dann müsst ihr aber auch ein bisschen klimafreundlicher wirtschaften, dann kann man nicht immer nur so auf Hochleistung und Masse getrimmt produzieren, dann könnten wir dann ordentlich einen Schritt weiter sein.
Wenn Sie jetzt sagen, sagen, also der Verbraucher, die Verbraucherin hat gar nicht so viel Macht. Können wir Einzelne, jeder uns denn in irgendeiner Art und Weise gegen das System Bad Food wehren? Was können wir tun?
Das können wir auf jeden Fall. Und das können wir auch als Einzelne machen, aber vielleicht nicht so sehr als VerbraucherInnen, sondern eher als politisch mündige BürgerInnen, die sich zusammenschließen. Es gibt ja sehr viele Beispiele von Leuten, die irgendwie demonstrieren gehen für eine bessere Landwirtschaft, Petitionen unterschreiben. Also da kann man ja auch mit wenig Zeit sich manchmal einsetzen. Und dass wir jetzt überhaupt zum Beispiel über so ein gutes Instrument wie eine Zuckersteuer diskutieren, ist ja nur deswegen passiert, weil über Jahre und also lange Zeit Leute sich dafür eingesetzt haben und stark gemacht haben. Und ja, das dauert dann lange. Manchmal hat man das Gefühl, oh, ist anstrengend, das bringt irgendwie nichts. Aber am Ende kann man gewinnen. Und ich glaube, darauf müssen wir uns besinnen und ein bisschen weniger darüber nachdenken, kaufe ich jetzt das richtige Produkt.
Bad Food, wie wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen. So heißt das neue Buch von Foodwatch-Chef Chris Metmann, das heute im Ullstein Verlag erscheint und über das wir gesprochen haben. Dankeschön.
Ich danke.